Ich grüße euch sehr herzlich, die ich noch nicht begrüßt habe. Als uns vor nicht allzu langer Zeit die erste SMS von Gerhard und Petra erreicht hat über den bedrohlichen Zustand von der Anna, da sind die Elke und ich am Küchentisch gesessen und wie ich das lese, habe ich plötzlich meine Tränen zurückhalten müssen. Also ich war betroffen. Und Elke ist es ähnlich gegangen. Und sie hat gesagt, beten wir gleich. Ich kenne Anna nicht so gut wie wahrscheinlich viele von euch, aber die Nachricht über ihr Leid hat auch Leid auf mein Herz gelegt. Und es ist vielen von euch sicher ähnlich ergangen. Wenn wir heute in unserer Predigtreihe aus dem Buch Daniel weitergehen, dann dürfen wir tief in sein Herz blicken und schauen, was für eine Last auf sein Herz gelegt war, was da drauf lag und wie er damit umging. Wenn ich die, lesen wir die Stelle jetzt gemeinsam und ich lade wieder ein, wer kann und mag, einfach aus Ehrfurcht vor dem Herrn dazu aufzustehen, auch wenn es 19 Verse sind, wieder mal. Nicht ganz so lang wie die letzten beiden Male. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasveros von medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldeer gemacht worden war, im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen, mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sacktuch und in der Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Wir haben gesündigt und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Wir haben auch nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern und zu dem ganzen Volk des Landes geredet haben. Du, Herr, bist im Recht. Uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht, wie es jetzt zutage liegt. Den Männern von Juda und den Bürgern von Jerusalem und dem ganzen Israel, seien sie nah oder fern in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast, wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich verübt haben. Uns, Herr, treibt es die Schamröte ins Gesicht, unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Aber bei dem Herrn, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung, denn gegen ihn haben wir uns aufgelehnt. Und wir haben nicht gehört auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, um in seinem Gesetz zu wandeln, das er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat, sondern ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, sodass es auf deine Stimme gar nicht hören wollte. Darum hat sich auch über uns ergossen, was als Fluch und Schwur im Gesetz Moses, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Und so hat er seine Worte ausgeführt, die er gegen uns und unsere Herrscher, die über uns regierten, ausgesprochen hat, dass er großes Unheil über uns bringen wolle, wie es unter dem ganzen Himmel noch nirgends vorgekommen und wie es nun wirklich an Jerusalem geschehen ist. Genauso, wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, ist all dies Unheil über uns gekommen. Wir aber suchten das Angesicht des Herrn nicht dadurch zu besänftigen, dass wir uns von unseren Sünden abgewandt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Darum hat auch der Herr darüber gewacht, das Unheil über uns zu bringen, denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er getan hat, da wir nicht auf seine Stimme gehört haben. Nun aber, Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast und dir einen Namen gemacht hast bis zum heutigen Tag, wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt. O Herr, lass doch um all deiner Gerechtigkeit willen deinen Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk allen seinen Nachbarn zum Gespött geworden. So höre nun, unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre. Tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Herr, höre. Herr, vergib. Herr, achte darauf und handle und zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott. Denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Ja, Daniel lässt uns im Wort Gottes, seine Worte sind auch Wort Gottes, teilhaben an seiner Fürbitte vor seinem Gott und unserem Gott, an seinem Herzensanliegen. Und als solche sind wir heute wieder direkt Betroffene. Und in allen Punkten, die wir jetzt durchgehen werden, werden wir Grund haben, Parallelen für uns, bei uns zu suchen oder und auch zu finden. Ja, ich möchte noch beten, himmlischer Vater, unser Vater in den Himmeln. Es ist einfach unfassbar und trotzdem durch den Glauben ergreifbar, wie du uns ja darin ehrst, dass wir dich kennen dürfen, du dich uns vorstellst. Ich bitte dich jetzt, dass wir für diese Zeit, dass du uns begegnest, dass wir erleben, dass du mit uns redest. Nicht nur zu uns, mit uns, in unser Herz. Und uns darin veränderst mehr und mehr, auch heute wieder. Danke, dass wir so bitten dürfen, weil du das möchtest. In Jesu Namen. Amen. Wir schreiben das Jahr 539 vor Christus. Zu dem Zeitpunkt dieses Gebetes ist Daniel jetzt schon seit 66 Jahren in Babylon. Und mittlerweile ist er 80 Jahre alt, ungefähr. Aha, das Mikrofon.
Schaltest du um? Ah, okay.
Kann ich mich festhalten an etwas? Ja, und gerade in diesem Jahr erlebt er den Herrschaftswechsel von der neubabylonischen Dynastie zu den Medern und Persern, wie wir im ersten Vers gelesen haben. Das heißt, das, was wir von Belsazar gehört haben, im, wann war das? 5? Also die Schrift an der Wand, das war praktisch kurz vorher. Also es ist eine zeitliche Fortsetzung sozusagen von Kapitel 6. Und seit vielen Jahrzehnten lebt Daniel inmitten dieses Reiches seiner Feinde, ein prächtiges Reich voller Kunst, Kultur, Wissenschaft und erfüllt mit Götzenverehrung. Und Daniel, er ist noch nicht, ich nenne es einmal, babylonisiert. Er hat sich nicht angepasst. Im Gegenteil, er wurde zum Zeugen für Gott, vor Königen. Und Gott hat ihn verwenden können. Sein Herz gehört seinem Gott. Und das haben wir schon gesehen in seiner Teenagerzeit, wie er da gleich nachdem er deportiert worden ist, auch mit den drei Freunden gemeinsam, wie er sich im Herzen vornahm, sich nicht zu verunreinigen mit der Speise vom Tisch des Königs. Und wir wissen auch, wie er gebetet hat. Nämlich aus Kapitel 6, wo er dann dieses Gesetz gegen das Gebet zu irgendeinem anderen als zu dem König erlassen war, durch Hinterlist. Und wo er trotzdem dreimal am Tag gebetet hat, auf seinen Knien in Richtung Jerusalem gewandt und gefleht hat zu seinem Gott. Und dort steht, wie er es immer tat. Also er war ein Mann des Gebetes. Aber heute scheint es wirklich noch eine ganz andere Kategorie von Gebet zu sein, was wir da anschauen. Die Grundlage für Daniels Glauben war die Schrift, also die ihm zu diesem Zeitpunkt vorliegende Schrift. Das werden wir noch an einigen oder vielen Punkten sehen. Und er hat es als diese Schrift ohne Wenn und Aber anerkannt, als Wort Gottes, als Offenbarung Gottes zu seinem Volk. Wenn wir in Vers 2 lesen, achtete ich Daniel in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte, so sehen wir darin, oder ich habe jetzt drei Haltungen von ihm, Prinzipien. Er achtete darauf, was da steht, und er zweifelte nicht daran, dass es Gottes Wort war. Obwohl der das geschrieben hat, ein Zeitgenosse von ihm war, wenn auch um einiges älter. Er wusste im Herzen fest, das hat Gott geoffenbart, dem Jeremia. Und deswegen ist es für ihn auch Gottes Wort. Und er beruft sich daher vor Gott darauf. Er stützt sich darauf, auf das Wort. Er kennt es nicht nur und hält dran fest, sondern er wendet sich auch auf dieser Grundlage zu Gott. Und wenn wir jetzt ein bisschen näher hinschauen, ich gehe nicht auf jeden einzelnen Punkt ein, aber dann werden wir erkennen, dass und auch hören, wie er aus der Schrift genährt ist und sich darauf beruft. Wir haben ja diese Fürbitte, diese Bitte um Vergebung, die so intensiv ist. Daniel wusste um die Ankündigung Gottes, schon in Mose 3, also im 3. Mose 26 oder in 5. Mose 28, wo Gott dem Volk, wie es auch erwähnt ist von ihm, Fluch, also Segen oder Fluch vorlegt. Und das Volk musste wählen. Wenn es an ihm, an seinen Ordnungen festhielt, dann war das Segen. Etwas Besseres könnten wir uns heute auch nicht wünschen. Aber das Volk hielt nicht dran fest. Und so kam dieser angekündigte Fluch mit seinen furchtbaren Folgen über das Volk. Daniel kannte auch die Ankündigungen über die Barmherzigkeit Gottes. Er kannte das Wesen Gottes. Wir lesen in 5. Mose 30, Verse 2 und 3a lese ich euch nur vor. Wenn du umkehrst zu dem Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchst in allem, was ich dir heute gebiete, du und deine Kinder, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, so wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen. Daniel kannte das, aber er kannte auch Salomos Gebet. Der Auszug Ägypten, 1445 herum. Salomo, der Tempel, den er dann errichtet hat, wurde 960 eingeweiht, 11 Monate nach seiner Fertigstellung. Und da betet er zu Gott. Und in diesem Gebet, da nehme ich einen kleinen Ausschnitt, die Verse 46, also 1. Könige 8, die Verse 46 bis 50, da betet er, weil er schon gesehen hat, wie das Volk in der Richterzeit zum Beispiel immer wieder abgefallen ist, immer wieder zum Herrn geschrien hat und dann doch wieder, ja, Gott barmherzig war. Salomo betet hier, wenn sie gegen dich sündigen, denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt und du über sie zornig bist und sie vor dem Feind dahingibst, sodass ihre Bezwinger sie gefangen wegführen in das Land des Feindes, es sei fern oder nah. Und sie nehmen es sich zu Herzen in dem Land, in das sie gefangen weggeführt wurden. Und sie kehren um und flehen zu dir in dem Land der Gefangenschaft und sprechen, wir haben gesündigt und Unrecht getan und sind gottlos gewesen.
Wenn sie so zu dir umkehren, mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele im Land ihrer Feinde, die sie weggeführt haben, und sie beten zu dir, zu ihrem Land hingewandt, das du ihren Vätern gegeben hast und zu der Stadt hin, die du erwählt hast, und zu dem Haus hin, das ich deinem Namen gebaut habe, so höre du im Himmel, in deiner Wohnstätte, ihr Gebet und ihr Flehen und verschaffe ihnen Recht und vergib deinem Volk, was sie gegen dich gesündigt haben. Salomo kannte ebenfalls das Wort. Und er wusste, wie oft das Volk schon abgewichen war. Und Daniel fleht Gott mit sehr ähnlichem Wortlaut an, wenn wir uns erinnern an unseren Text heute. Daniel weiß, dass auch das in 1. Könige 8, dieses Gebet, Gottes Wort ist. Und er verwendet es jetzt, um sich für Jerusalem, für sein Volk zu verwenden. Und damit nimmt er Gott ernst und ehrt ihn. Wie geht es uns mit diesem Wort, Gottes Wort heute, im heutigen Umfeld? Ich denke, jeder von uns kennt diese Fragen, ist das noch zeitgemäß, wenn man jetzt bei ganz konkreten Stellen ankommt und sich denkt, echt, meint Gott das wirklich so, auch heute noch? Daniel hatte das, was heute nicht mehr modern ist. Er hatte ein ehrfürchtiges und demütiges Herz. Und Daniel ehrt Gott durch ein ehrfürchtiges und demütiges Herz. Für Daniel gibt es nicht den geringsten Zweifel am Wort, weil er Ehrfurcht hat vor dem lebendigen Gott. Und wir haben es heute schon vom Stefan gehört, vorgelesen und auch schon selber gelesen, aber schauen wir es noch einmal an, wie er das im Gebet anspricht und ausspricht. Dann können wir daran auch unsere persönliche Haltung überprüfen gegenüber demselben Gott. Ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Groß, furchtgebietend, gnädig, liebevoll. Daniels Beziehung zu Gott ist gewachsen und auch unsere wächst und wird weiter wachsen. Und was dabei wie ein Widerspruch klingt, ist aber ganz selbstverständlich für Menschen, die Gott ernst nehmen. Nämlich Ehrfurcht vor Gott und Vertrautheit mit Gott. Aufgrund der unendlichen Größe, Macht, Vollkommenheit unseres Schöpfers, wie wir es heute schon gesungen haben, steht uns als seinen Geschöpfen immer Ehrfurcht ihm gegenüber zu. Und aufgrund des Erlösungswerkes Jesu Christi und unserer Annahme dieses Geschenks durch Umkehr von unserem selbstsüchtigen Weg zu Gott, durch den Glauben an seinen Sohn, sind wir in eine Liebesbeziehung hineingenommen. Und daraus wächst Vertrautheit, wenn wir mit Jesus als unserem Mittelpunkt leben. Und dass Daniel im Sacktuch und in Asche vor Gott kommt, sind nur äußere Zeichen, aber eben auch Zeichen seiner Betroffenheit über die Schuld, die eigene und des Volkes. Trauer darüber, Zeichen der Demütigung, von der er ganz durchdrungen ist und die er ganz real durchlebt. Daniel ist damit auch ein Vorausbild auf Jesus hin, den ewigen Gottessohn, der uns Demut lehrt, der Mensch wurde, um uns allen zu dienen, indem er als Unschuldiger sein Leben, sein Blut am Kreuz vergießt zur Vergebung der Schuld. Für unsere Schuld, für die Schuld der ganzen Welt. Um all jenen eine ewige Vergebung zu erkaufen und zu erwirken, die sich ihm anvertrauen im Glauben. Ja. Wie sehr steht uns als Nachfolgern Jesu Demut zu? Ein weiterer Punkt: Daniel sucht die Begegnung mit Gott selbst. Das ist mir so aufgefallen im Text, wo ich gedacht habe, boah. Ich wandte mein Angesicht zu Gott, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, lesen wir da. Daniel hat nicht einfach zu Gott geredet im Gebet. Er hat gewartet, gefastet, um mit Gott zu reden. Es macht für uns, wie auch für Daniel, einen himmelhohen Unterschied, ob wir im Gebet zu Gott reden oder ob wir mit Gott reden. Warum, glaubt ihr? Weil darin zum Ausdruck kommt, wo mein Herz ist. Was meine ich damit? Wir wissen, dass Jesus in seinem Wort zu uns sagt, ich bin alle Tage bei euch, zum Beispiel. Oder auch in 5. Mose, wenn wir schon die Schriften, die auch Daniel hatte, nehmen. 5. Mose 30, wo ich schon gelesen habe, 14. Sondern das Wort ist sehr nahe bei dir, in deinem Mund und in deinem Herzen, sodass du es tun kannst. Und wir wissen, dass Jesus selbst das Wort ist. Und wir wissen, dass Gottes Kinder den Geist Gottes als Unterpfand im Herzen wohnen haben. Alles das wissen wir. Also es liegt nicht an der fehlenden Nähe Gottes zu uns, sodass wir statt zu ihm, mit ihm reden könnten. Es geht um das ungeteilte Herz vor ihm im Gebet. Und das hatte Daniel. Wenn ich am Morgen ins Wort schaue und im Gebet mich an Gott wende, dann habe ich viel zu selten diesen Wunsch und dann auch das Erleben. Das Gebet darum, dass ich sage, Vater, bitte begegne du mir selbst in deinem Wort. Rede du zu mir, weil ich möchte mit dir reden. Und ich denke, auch euch geht es immer wieder so. Ich bin überzeugt, dass Veränderung hin zu Jesu Wesen, Umgestaltung, zu der wir ja alle berufen sind, die wir Kinder Gottes sind, diese Veränderung in deinem und meinem Herzen nur vorankommt, wenn wir so beten und warten und mit Gott rechnen, auf ihn hören und mit ihm reden. In Ehrfurcht und in Vertrautheit. Ein weiterer Punkt, Daniel tritt mit seinem ganzen Herzen und Wesen für das Anliegen Gottes ein. Erst als Daniel Gott als ihm zugewandt erfährt, erlebt, betet und fleht er für sein Herzensanliegen. Er weiß auch aus dem Wort, dass Gott sich gerade durch die rigorose Bestrafung des Volkes als gerecht erweist. Wir haben das auch schon gelesen, weil Gott immer gerecht ist. Genauso wie Gott auch in seinem vollkommenen Wesen Zorn und Barmherzigkeit in gerechter Weise seinen Geschöpfen zukommen lässt. Er ist vollkommen. Unser Gott ist vollkommen. Und weil ich es als so zentralen Vers sehe, lese ich ihn euch noch einmal vor. Ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Wie der Stefan schon gesagt hat, er spricht ihn an als den, wie er ist. Der ist und wie er ist. Seinem Volk gegenüber. Uns gegenüber. Wenn wir das Verhalten jetzt anschauen, des Volkes gegenüber Gott, und ich will mich da nicht zu sehr darin verlieren, aber wir haben in diesem Gebet gelesen, wie nachdrücklich sie nicht gehört haben, wie sie wieder nicht hören wollten, trotz Warnung und wieder Warnung und wieder Warnung. Wir können nur wundern und staunen und fragen, wie Gott das aushält. Also ich habe mich das gefragt. Ich zitiere euch ich lese euch ein paar Verse vor aus Jeremia 7, wo Gott durch den Jeremia wieder seinem Volk was ausrichtet. Und wer Jeremia ein bisschen besser kennt, seinen Brief an uns, sein Buch, dann weiß er, wie sehr Jeremia gelitten hat unter seiner Rolle dazwischen, das ungehorsame Volk, und er soll es wieder und wieder und wieder warnen. Jeremia 7, 25. Von dem Tag an, als eure Väter aus dem Land Ägypten zogen, bis zu diesem Tag habe ich euch alle meine Knechte, die Propheten, gesandt, und zwar täglich, indem ich mich früh aufmachte und sie immer wieder sandte. Mose, Josua, Samuel, also die Reihe ist ganz lang. Aber sie haben mir nicht gehorcht und mir kein Gehör geschenkt, sondern sie zeigten sich noch halsstarriger und böser als ihre Väter. Und wenn du auch alle diese Worte zu ihnen redest, so werden sie doch nicht auf dich hören. Und wenn du ihnen zurufst, werden sie dir nicht antworten. Darum sollst du zu ihnen sagen: Dies ist das Volk, das auf die Stimme des Herrn, seines Gottes, nicht hören will und keine Züchtigung annimmt. Dahin ist die Wahrhaftigkeit ausgerottet aus ihrem Mund. Ja, für den gesamten Zeitraum, seit dem Auszug aus Ägypten bis zum heute angeschauten Zeitpunkt, lässt Gott Jeremia das an sein Volk ausrichten. Und die Diagnose ist: Halsstarrigkeit und Bosheit zunehmend von Generation zu Generation. Das ist die Grundlage, von der Daniel ausgeht. Und das ist das, was ihm so schwer auf dem Herzen liegt. Was dazu kommt, ist bei all dieser Diagnose, sie haben sich immer als fromm dann dargestellt. Sie haben immer nach außen hin Gott angebetet. In Matthäus 15,8 lesen wir: Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Das hat Jesus gesagt. Und auch er hat zitiert. Ja, und Daniel weiß darum und gesteht die Schuld schonungslos ein. Und er weiß auch um das Erbarmen Gottes und fleht ihn an. Ich lese euch Vers 16, 17 und 19 noch einmal. O Herr, lass doch um all deiner Gerechtigkeit willen deinen Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg, denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk in allen seinen Nachbarn zum Gespött geworden. So höre nun, unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Herr, höre. Herr, vergib. Herr, achte darauf und handle und zögere nicht. Um deiner selbst willen, mein Gott, denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Daniel wirft sich ganz und gar in die Bresche für sein Volk, mit allem, was er ist. Und Gott hört und reagiert. Jedoch, wie wir nächsten Sonntag hören werden, vorerst anders, als wir es vielleicht erwarten würden. Bernhard wird uns darüber nächste Woche mehr sagen. Aber was tut Gott? In diesem Jahr des Herrschaftswechsels, des Dynastiewechsels, lesen wir auch in 2. Chronik oder im ersten Kapitel von Esra, im Kapitel 36, 2. Chronik ab 22. Aber im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, also im selben Jahr, in dem wir auf Daniel schauen, erweckte der Herr, dass erfüllt wurde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias, Anmerkung dazwischen, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er in seinem ganzen Königreich mündlich und auch schriftlich verkünden ließ, So spricht Kyros, der König von Persien: Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei der Herr sein Gott und er ziehe hinauf. Gott redet den Herrscher an. Und der setzt das um. Das war übrigens dann der Beginn der ersten Rückführung. Die beiden weiteren sind dann erst 90 oder noch Jahre später gewesen. Aber ein Rechenbeispiel habe ich noch für euch. 586, also nach der dritten Eroberung Jerusalems durch Nebukadnezar, nachdem Zedekia sich wieder als vom Statthalter zum König erheben wollte oder sich erhoben hat, wurde Israel ja komplett dem Erdboden gleichgemacht, auch der Tempel, alles. Und 586 auf der einen Seite und im Jahr 516 wurde der zweite Tempel fertiggestellt. Ein Rechenbeispiel. Jetzt zu meiner Fürbitte, meinem Herzensanliegen und ich denke auch deinem Herzensanliegen. Im Vorbereiten ist mir wieder das Gebet, das Jesus uns lehrt, ins Zentrum gerückt. Wir kennen seinen Wortlaut. Und ich schlage jetzt nur Matthäus 6 auf, als eine Stelle. Und hier lesen wir: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und ich lese jetzt nicht alles vor, sondern ich nehme noch einen zweiten Aspekt heraus, nämlich in Vers 12: Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und das, was ich ja bis zur Vorbereitung und auch heute noch nicht so richtig im Herzen habe, das hoffe ich, dass Gott bei mir und auch bei euch tut. Nämlich, was meint Jesus mit uns? Wen meint er damit? Unser Vater, vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Zum einen, wie wir es auch schon bei Daniel erlebt haben, geheiligt werde dein Name. Das ist, womit wir immer vor Gott kommen können und sollen. Es geht um seine Ehre, um seine Heiligkeit. Jesus lehrt dieses Gebet. Er sagt, genau im Vergleich, im Gegensatz zu den Heiden, die vielleicht eine Liste von Anliegen runterbeten und möglichst viele Worte machen. Nein, euer Vater weiß, was ihr bitten wollt, was ihr braucht. Er weiß das. Ich sage euch das, damit ihr das wisst, er weiß es. Ihr sollt anders beten, nämlich so: Unser Vater in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Und ja, wer ist uns? Ich möchte nur dieses Nachdenken bei uns allen anregen, weil es mich so mitgenommen hat. Es geht ja heute um Fürbitte. Und es geht um ein Herzensanliegen. Und Jesus lehrt uns ein Gebet, in dem wir nicht beten sollen, ich und mein Vater und gib mir und so, sondern uns. Noch einmal die Frage: Was meint ihr, wen Jesus meint mit uns? Ich bin überzeugt, er meint die weltweite Gemeinde der Geschwister Jesu, die wir sind in Jesus. Wir sollen anders beten, wir sollen füreinander beten, wenn wir zu Gott, zu unserem Vater kommen. Wir sollen Fürbitte tun für die Schuld, die eigene, aber auch aller anderen Geschwister. Also für mich war das wie man so schön sagt, mind-blowing. Ich habe mir gedacht, Moment einmal, Herr, wie meinst du das? Bitte, da musst du mir jetzt helfen, dass ich das mehr und mehr im Herzen verstehe. Und das werde ich noch öfter zu ihm sagen müssen. Ja, ich bin sicher, dass er alle Geschwister weltweit meint und uns damit hineinnimmt in diese Fürbitte füreinander. Ja, und er, Jesus selbst, hilft uns dabei, indem er uns sein Wort gegeben hat, indem wir, je mehr wir darin verwurzelt sind, wie Daniel, ihn mehr und mehr kennenlernen und mehr nach seinem Willen, nach seinem Wort, nach seinem Wesen beten. Und er ist es, der uns lehrt, dass wir das in Ehrfurcht und in Demut tun vor ihm. Und unter seinem Wort bleiben und es nicht zu einem Motiv machen, damit wir das Wort für irgendwas verwenden. Nein, Gott gibt uns das Wort nicht, damit wir daraus unser Ding machen, sondern er gibt es uns, damit wir darin ihn kennenlernen und auch natürlich, wie wir wissen, als Waffe gegen den Feind allerdings nur. Ja, und er ist es, der, den wir, ihn persönlich, ihn sollen wir im Gebet suchen, um mit ihm zu reden im Gebet, nicht nur zu ihm. Und er ist es, der uns treu gehen lässt. Er lehrt uns das, treu zu gehen auf dem Weg, auf dem er führen will. Und in dem Sinn habe ich als Abschluss noch einen Vers aus Sprüche, eben aus diesem Wort unseres Gottes, wo er sagt in Sprüche 23, 26, gib mir, mein Sohn, meine Tochter, habe ich in Klammer gesetzt, aber gilt sicher auch, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Amen.